Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Servus, nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Bissl Hockey Podcast. Heute sprechen wir über die NHL. Ich tue das zusammen mit Bernd Schwickerath, der natürlich alles gesehen hat vom Finale zwischen Colorado und Tampa Bay. Bevor es losgeht, der Hinweis auf das Crowdfunding. Bissl Hockey ist unabhängig, Bissl Hockey ist werbefrei. Ihr könnt diesen Podcast und das ganze Projekt unterstützen, am besten über Steady. Steady.de/Bissl Hockey, da könnt ihr Teil der Bissl Hockey Fankurve werden, ab 1 Euro pro Monat. Oder ihr tut das Ganze über paypal.me/support Bissl Hockey. Oder auch direkt mit einer Überweisung oder einem Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes und jetzt rein in die Show. Viel Spaß! Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich habe ja den Vorteil, dass, wenn wir aufnehmen, ich die Kollegen, mit denen ich spreche, immer sehe über Zoom. Und ich muss sagen, der Kollege Bernd Schwickerath, der schaut erstaunlich frisch aus dafür, dass er sich jetzt eigentlich jede Nacht um die Ohren schlägt, oder? Um live zu schauen und dann nochmal re-live und dann nochmal in der freien Nacht nochmal analysiert. Oder wie sieht das aus jetzt beim Stanley Cup Finale?
Ich trage immer diese alte Homer Simpson Brille, ne? Mit den offenen Augen. Ne? Deswegen denkst du immer, ich setze fit.
Ah, jetzt hast du runtergenommen. Setze genau. Wieder auf. Setze bitte wieder auf. Wir wollen ein bisschen über natürlich das Finale in der NHL sprechen zwischen den Avalanche und den Lightning. Wir wollen ein bisschen auf die Awards vorausblicken. Wir nehmen am Dienstagabend auf und ja, und dann in der Nacht werden ja die Awards vergeben, vielleicht sogar mit einem deutschen Sieger auch mit dabei, mit Moritz Seider als möglicher Rookie des Jahres. Und wir haben noch ein unschönes Thema hinten raus, den nächsten Missbrauchsfall im kanadischen Eishockey. Wollen aber natürlich anfangen mit der Finalserie. Colorado gegen Tampa. Und ich weiß nicht, Bernd, wie du es siehst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt vor dieser Serie. Es steht übrigens 2-1 für die Avalanche nach 3 Spielen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so auch, ja, ist halt einfach die Twitter-Bubble. Oh, nicht schon wieder Tampa Bay. Oh, Colorado und nicht Edmonton mit Dreisattel und mit David. Muss das sein? Und ich muss ganz einfach sagen, es ist eine mega Finalserie. Habe ich mir vorher schon gedacht. Und jetzt nach den ersten 3 Spielen, fühle ich mich da extrem bestätigt. Also ich finde fast, verglichen auch mit den letzten beiden Jahren, geht doch fast gar nicht geiler.
Also ich müsste in mehrere Hinsicht widersprechen. Punkt 1, ich habe
sehr schön, gleich mal Widerspruch. Sehr gut mit der ersten Antwort. Also genauso will ich das.
Anfang, ja, natürlich. Wenn du so völlige Unwahrheiten hier erzählst, muss ich erstmal gerade. Also Punkt 1 ist, ich habe das überhaupt nicht so empfunden, dass die Leute negativ waren. Ich habe es eher so empfunden, dass andere sagen, wow, endlich spielen wir die beiden besten Mannschaften der Liga gegeneinander und eben nicht Dallas oder Montreal oder wer da sonst irgendwie noch so reingerutscht ist. Dann muss ich aber sagen, nach Spiel 2 habe ich gedacht, ich habe mir so viel davon versprochen. Und sind wir mal ehrlich, klar, das erste Spiel ging in die Verlängerung, aber auch da war Colorado ganz klar besser. Im zweiten Spiel haben die demontiert. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Tampa jemals so schlecht in einem Playoff-Spiel gesehen habe. Also wirklich noch nicht mal in dieser Columbus-Serie, diese legendäre, wo sie 0-4 rausgegangen sind als Tabellenführer. Selbst da waren die nicht so schlecht. Also sie sind ja wirklich auseinandergenommen worden. Da habe ich gedacht, ach nee, ich habe mich so gefreut, mal auf eine Serie, die vielleicht ein 7. Spiel geht, mal wieder auf Augenhöhe und beide großartig. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich alle sagen, deswegen gebe ich dem Endeffekt doch recht. Jetzt nach dem 3. Spiel haben wir eine überragende Serie und Spiel 4 wird einfach der absolute Wahnsinn.
Wir sprechen jetzt nach dem 3. Spiel und es ist alles noch eng und genau so, ich meine, du kannst es doch nicht besser scripten. Also allein mal zum Verlauf. Das erste Spiel, klar, Colorado ist die bessere Mannschaft, aber es geht in die Verlängerung schon mal. Und die ist dann zwar schnell vorbei, aber du kannst dir vorstellen, wie sich die Serie weiterentwickelt und denkst dir, boah, das wird wirklich auf Augenhöhe. Dann eben das von dir angesprochene 7-0 und du denkst dir so, boah, haut jetzt tatsächlich Colorado einfach Tampa auch noch weg und sweepen die vielleicht sogar oder ja, schlagen die 4-1 Und dann immer natürlich, so geil finde ich immer, dann kommt die Antwort des Champions auch. Ja, Tampa hat 2 Cups in Folge gewonnen. Du weißt irgendwie auch, das lassen die sich nicht gefallen und die kommen zurück. Und das machen sie dann auch und gewinnen dann das dritte Spiel wirklich ja auch deutlich.
Ja, mit aber da muss ich 6-2.
Nein, aber
wenn wir uns das Spiel angucken. Ja, Tampa ist besser gestartet als in den ersten beiden Spielen, weil schlechter ging auch gar nicht für deren Verhältnisse. Aber wenn wir mal gucken, direkt am Anfang, Monster-Doppel-Safe.
Ja, passt doch genau zu meiner Storyline. Auch Wasilewski arbeitet.
Kurz danach, 0-1, wird aberkannt. Zu Recht aberkannt. Ich fand auch, es war Abseits, aber es war hauchdünn davor, kein Abseits zu sein, und es war hauchdünn davor, dass Herr Cooper zu spät den Videobeweis anmeldet. Trotzdem, danach wachen sie immer noch nicht auf. Das waren schon 2 Nackenschläge. Dann kriegen sie sogar noch das richtige 0-1. Und ich denke mir so, jetzt könnten sie aber mal langsam. Und es klappt auch nach wie vor nichts. Und dann haben sie relativ glücklich ausgeglichen. Also ich fand bis zum 2-1, was wirklich stark herausgespielt war von Palat und Stamkos, aber bis zum 2-1 habe ich gedacht, was ist denn los mit denen? Die wollten doch heute die große Reaktion zeigen. Und da kam auch nicht viel. Also du kannst in diesem Moment kannst du schon 3-0 zurückliegen. Und ob sie dann nochmal zurückkommen, abwarten.
Ja, aber auch das, was du gesagt hast, auch Wasilewski mit diesem, es war einfach ein Monster-Safe gegen Kompfer. Der erste Schuss, der war schon abgefälscht und dann ist er schon in der Streckung mit dem rechten Bein und geht dann nochmal aus der Streckung in die, was weiß ich, was es dann ist, Überstreckung und hält den nochmal mit dem Schlittschuh raus. Und auch bei Wasilewski einfach dann die richtige Antwort auf die 7 Gegentore. Er ist das 2. Mal in seiner Karriere, knapp 500 Spiele, dass der 7 Gegentore kassiert hat und das dann in der Finalserie. Und ich finde auch eine geile Geschichte irgendwie, dass er dann nicht gezogen wird. Ja? Also da ist ja auch schon spekuliert worden in Podcasts in Nordamerika, dass es da vielleicht eine Abmachung gibt zwischen Cooper und Wasilewski, weil Cooper auch danach gesagt hat, er weiß gar nicht, ob der Wasilewski runtergegangen wäre vom Eis, wenn er gesagt hat, so, du gehst jetzt nach 4 Gegentoren oder so. Vielleicht gibt es da tatsächlich so eine Abmachung, nee, Wasilewski zieht das einfach durch, weil er es braucht. Und dann reagiert genau, er halt Frage so ist und dann
Cooper
spielt er...
Cooper ihm sagt, du entscheidest es selber.
Ja, also wäre, glaube ich, clever von Cooper, ja, wenn du so einen Torwart zwischen den Pfosten hast. Du hast es ja schon gesagt, Colorado jetzt auch bei den, also 2-1 Führung für die Avalanche, über die 3 Spiele gesehen, auch die bessere Mannschaft.
Ganz klar.
Wie gibt es so eine entscheidende Geschichte, die dir aufgefallen ist, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da, wenn sich Tampa da steigert, dann können sie das vielleicht auch vom Spielverlauf ein bisschen drehen und ein bisschen mehr auf ihre Seite drehen. Was muss Tampa machen, um tatsächlich da richtig zurückzukommen? Weil jetzt haben sie ein Spiel gewonnen, zu Hause das erste. Und es fehlen halt noch 3 Siege und sie müssen dann auch auswärts gewinnen.
Habe ich eine spektakuläre Idee und ich glaube, wenn die sich bis nach Nordamerika durchsetzt, könnte es sein, dass ich nächstes Jahr einen Trainerjob in der NHL kriege. Ich würde Tampa nämlich empfehlen, ein bisschen häufiger den Puck zu haben. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Weil ich meine, guck dir mal bitte an, wie die, okay, im dritten Spiel war es jetzt besser, aber auch erst ab dem zweiten Drittel fand ich es richtig gut. Anfangs fand ich auch nicht so doll und die ersten beiden Spiele brauchen wir gar nicht drüber reden, wie hilflos die sind gegen den Forecheck von Colorado und wie die gleichzeitig überhaupt keine Chance haben, in den eigenen Forecheck zu kommen, wie oft die ins Leere gehen, also Colorado hat ja überhaupt keine Probleme, hinten rauszukommen und mit Vollgas durch die neutrale Zone zu kommen und das eben nicht nur McCarr und McKinn, sondern diverse Leute machen das und das fand ich schon ein bisschen erschütternd, ehrlich gesagt, aus Tampa-Sicht. Wie gesagt, im dritten Spiel haben sie es besser gemacht, aber das ist auch das, was sie weitermachen müssen. Und der zweite Punkt ist einfach ihr Unterzahlspiel. Ich meine, ja, Colorado ist heiß.
Dieses Powerplay ist brutal von den Avalanche.
Die lassen die gleichen Leute auch 2 Minuten durchspielen. Ja. Aber so viele Tore kassieren, weiß ich nicht.
Aber, also dieses Powerplay. Du hast hinten McCarr, dann hast du McKinnon auf der linken Seite. Du hast
ja, der wechselt ja ständig nach
ja, links. Genau, du hast, ja, du hast Landeskog mit dabei. Du hättest normalerweise auch Nazem Kadri mit dabei. Du hast da jetzt Lekkonen mit dabei, der mit reingerutscht ist. Du hast Rantanen mit dabei. Es ist einfach so viel Firepower. Ja. Und die Scheibe läuft einfach so gut. Und die wissen auch, wenn die Powerplay haben. Es gibt da wirklich so Situationen öfter mal in Eishockey-Spielen, wenn du weißt, deine Mannschaft hat einen Slump im Powerplay. Dann gibt es dich drauf und du denkst, ja, der wird nicht viel passieren. Aber erstens sind die natürlich schnell drin im gegnerischen Drittel, weil sie auch die Spieler haben. Ja. Entweder McKinnon, der nimmt sich halt das Ding und dann...
nämlich gar nicht. Ja. Willst du nochmal da hinten legen und nochmal da hinten legen.
Oh, das ist einfach sehr zielstrebig, das Powerplay. Und die Scheibe läuft dann und du weißt, McKinnon, der kriegt da von der linken Seite, kriegt der 3 Schüsse. Der haut da 3-mal drauf. Es muss nicht unbedingt 3-mal aufs Tor sein, aber der kriegt da 3-mal seinen Schuss, weil McCallum dir das Ding rüberlegt oder Landeskog von der anderen Seite oder was weiß ich. Und dann zieht der und der legt da auch einfach alles rein. Das ist so Wahnsinn. Und das ist auch, finde ich, so auch noch ein Unterschied, der zu sehen ist, wie aktiv einfach Colorado immer nach vorne geht. Also auch im Forecheck, den hast du ja schon angesprochen, die Tschuschkin ist ja das große Thema, was der für eine Wahnsinn. Serie spielt Wahnsinn. Und wie der arbeitet und wie der halt dann in den Forecheck geht, Druck macht, der andere schüttelt ihn vielleicht nur ab, dann nimmt er wieder Anlauf, geht wieder auf der anderen Seite drauf, wieder mit dem langen Schläger und dann ist ja das Schöne an der NHL, du darfst ja da Videos posten auf Twitter und es gibt so kleinere Analysen und ich finde es fantastisch, wie sich die Spieler auch gegenseitig unterstützen und du merkst, und das ist vielleicht auch noch so abseits vom Spielerischen der Unterschied, vielleicht hat Colorado doch noch ein bisschen mehr Hunger auf diesen Stanley Cup als die Tampa Bay Lightning, weil die wissen, vielleicht kommen sie gar nicht mehr so weit, ja? Weil die Mannschaft wird ein bisschen auseinanderbröseln jetzt, die werden nicht alle halten können, also du kannst nicht zum Beispiel Kadri und Nichushkin halten, ja? Da ist natürlich dann wieder die Frage, kannst du das so machen wie Tampa, dass du halt dann andere Spieler holst, die diese Rollen wieder einnehmen, aber die wissen, also Colorado hat so dieses Jetzt oder Nie, finde ich, auch im Spiel drin. Immer nach vorne, immer aggressiv, unterstützen, eigentlich alles richtig machen. Und was noch dazu kommt, einfach, das kommt mir ein bisschen zu kurz, weil es immer heißt John Cooper und Videos von John Cooper und der große John Cooper, der natürlich auch ein super Trainer ist, hat auch mega gecoacht, die Avalanche, muss man auch einfach sagen. Das hat alles Hand und Fuß.
Auch seit Jahren übrigens. Wie lange ist jetzt da? 5 Jahre oder so? Ne? Also der hat wirklich das Team auch von klein auf wieder aufgebaut, weil erinnern wir uns, es ist gar nicht so lange her, dass die mal Tabellenletzte waren unter Patrick Roy und irgendwie sogar waren die sogar der schlechteste Tabellenletzte irgendwie der Cap-Era oder sowas?
5 Jahre her. Ja, also so schnell kann es gehen. Ne?
Eine Sache aus dem Powerplay, was ich krass finde, das liegt natürlich auch daran, dass wir die Spiele am Fernseher gucken. Du siehst ja manchmal nicht den ganzen Ausschnitt und manchmal ist die Kamera etwas weiter nach oben, dass du den unteren Teil der Bande nicht siehst oder nach unten, du siehst den oberen Teil der Bande nicht. Und dann geht ja so ein Puck in die Runde und du denkst, ach, der geht raus. Der geht dann aber nicht raus, weil immer noch so ein Makar angesprintet kommt und du denkst dir, hä, der war doch gerade noch am unteren Bild dran. Wie kann der denn in der Zeit jetzt, das haben wir so wie so ein Zauberer in Vegas, der irgendwie von der Bühne geht und dann im Oberrang wieder auftaucht. Ich bin immer so, was macht dieser Typ denn da? Wie ist der denn jetzt gerade? Kann der beamen oder wie? Ja. Also unbeschreiblich. Ne? Und die andere Sache habe ich leider vergessen, die ich sagen wollte.
Okay, aber ist nicht so unwichtig, dass du da einen beweglichen Verteidiger einfach auch im Powerplay an der blauen Linie hast, der eben dann auch diese ganze blaue Linie abdeckt alleine. Und auch das ist ja wieder so ein Punkt, Makar ist das eine, Taves natürlich noch dazu, dann auch jetzt mit Bowen Byram noch einen jungen Verteidiger, alles einfach auch, ja, Verteidiger, die den Puck schnell nach vorne bringen können und du hast ja gesagt, dieses Tempo, dass das Tampa einfach zu selten hat, weil wie du auch richtig gesagt hast, wenn die das Tempo mal haben, jetzt auch bei diesem, jetzt im Spiel 3 war dieser eine, wo Palat, Stamkos und Kucherov, wo die 3 auf 3 fahren, mit ein bisschen Tempo, dann sind die gut genug, dass sie halt sich einfach so bewegen und die Scheibe sich so zuspielen, dass sie dann eben eine Top-Chance sich herausspielen oder ein Tor, wie in dem Fall. Oder dieses eine Tor von Kucherov in Spiel 1, also vorbereitet von Kucherov, als er dann nochmal den Toe-Drag macht und dann auf Palat, also sensationell vorbereitet von Kucherov. Auch da sind die halt 2 auf 2 gegen Makar und Taves gefahren, die ja wirklich schlittschuhläuferisch überragend sind, aber die Angreifer hatten eben das Tempo und da brauchen die nicht mal ein 2 auf 1 oder 3 auf 2, sondern reicht es auf 2 auf 2 oder 3 auf 3, dass die eben was machen können. Aber das passiert eben zu selten.
Und auf der anderen Seite passiert es viel zu häufig. Ne? Also das ist auch krass, wie viele so kleine Fehlertemper macht, Fehlpässe wie bei diesen D2D-Dingern an irgendwelchen blauen Linien oder sowas. Die haben jetzt schon irgendwie 3 oder 4 1 auf 0 oder 2 auf 1 kassiert, weil sie irgendwie falsch gewechselt haben oder sowas. Also das passiert denen doch sonst auch nicht. Ich meine, klar, das liegt natürlich daran, dass Colorado so unfassbar schnell ist. Und was man auch nicht vergessen darf, die sind natürlich in jedem Spiel in Führung gegangen, immer relativ früh, gerne auch direkt im Powerplay. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Druck. Ne? Du mit der Führung spielen natürlich was ganz anderes als mit dem Rückstand spielen. Selbst bei einem 0-1, wo du natürlich immer sagst, das bedeutet erstmal nichts. Und natürlich bedeutet das auch nicht was generell für das Endergebnis des Spiels. Aber für die Spielsituation, glaube ich, ist es trotzdem immer was anderes, wenn du führst, als wenn du nicht zurückliegst. Als wenn du zurückliegst. So, jetzt weiß ich, was ich eben sagen wollte. Du hattest eben gesagt, die haben irgendwie mehr Hunger, hast du, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob man das Hunger nennen kann, weil, sind wir mal ehrlich, wenn man selbst bei den Niederlagen auf so Tampa-Statistiken guckt, was Checks angeht, was geblockte Schüsse angeht, die waren ja immer noch voll dabei. Die haben sich ja nicht aufgegeben oder sowas. Selbst als es 0-7 stand, haben die sich irgendwie weiter in Schüsse geworfen und Zweikämpfe und alles Mögliche. Das ist nicht die Sache. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, erstens, Colorado ist jünger, zumindest die Top-Spieler sind jünger. Die sind generell schneller auf den Beinen und sie hatten in den letzten Jahren einfach viel, viel weniger Eishockey. Also Tampa hat natürlich dadurch, dass sie immer so weit gekommen sind, natürlich immer eine sehr lange Saison. Plus die eine Saison hat später erst begonnen. Also das war schon alles komprimiert. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Playoffs. Okay, sie haben 4-0 gegen Florida gewonnen, aber harte 7 Spiele gegen Toronto, sehr harte, sogar wo sie zweimal vorm Aus waren, harte 6 Spiele gegen die Rangers, wo sie auch 2-0 zurücklagen. Ich glaube, das hat schon ein bisschen mehr an denen gezerrt. Weniger der Hunger als vielleicht so diese generelle Müdigkeit, die irgendwie so in einem ist. Ich glaube, das merkt man bei Tampa dann doch schon ein bisschen. Was ja nicht heißt, dass sie die Serie nicht mehr gewinnen können.
Nee, und du kannst einfach mal sagen, vielleicht ist halt Colorado einfach besser. Ja, also genau. Vielleicht ist es einfach die bessere Mannschaft, auch jetzt tief besetzt. Ich meine, es gab ja lange die Diskussion, die hatten ja dann MacKinnon, Rantanen und Landeskog in einer Reihe. Jetzt haben sie mit Nichushkin einen gefunden, der super eben in diese erste Reihe mit dazu passt. Bedeutet, einer der drei absoluten Topspieler der letzten Jahre in der Offensive wird dann frei für die zweite Reihe. Du hast mit Kadri dann noch einen Center geholt. Klar, der ist jetzt auch verletzt, muss man auch mal sagen, dass der eben nicht gespielt hat. Hast du mit Kadri dann noch einen zusätzlichen Center geholt, hast einfach da die Tiefe verbessert, hast auch in der Verteidigung einfach, ja, also der die Taves-Verpflichtung ist einfach halt auch überragend, dass du dann so...
Ich würde sagen, das ist der beste Taves der Liga, oder? Mal ehrlich.
Ja. Ja, also aktuell auf jeden Fall.
Sagen.
Ja, ja. Na, und dann ist es einfach eine gute Mannschaft. Und es ist auf jeden Fall die beste Mannschaft mit den Leafs, gegen die Tampa gespielt hat in diesen Playoffs. Und es ist jetzt auch verglichen mit Dallas und mit Montreal in den letzten beiden Jahren einfach ein deutlich besserer Gegner nochmal für die Tampa Bay Lightning. Lass mich noch einmal, weil das ist ja so ein bisschen am Anfang, so aus meiner Sicht für mich, weil ich es nicht formuliert habe, zu kurz gekommen ist, nochmal einfach darauf zurückkommen, was das eigentlich bedeuten würde für die beiden Mannschaften, den Cup zu gewinnen. Und auch die Storyline finde ich eigentlich ziemlich geil. Tampa als erste Mannschaft mit der Möglichkeit, eben 3 in Folge zu holen in der Salary Cap Era, was ich finde, das müsste noch mehr thematisiert werden, was das für ein Riesenerfolg wäre, weil du weißt ja, also bei Tampa habe ich es ja schon kurz angesprochen, diese dritte Reihe, die sie da gehabt haben, die Checking Line, ich nenne sie nicht dritte Reihe, sondern Checking Line, mit Gord, mit Coleman, mit Goodrow, die ja elementar wichtig war auf dem Weg zu den beiden Cups. Die haben sie verloren und dann holen sie sich einfach wieder so eine Reihe zusammen und versuchen da eben hinter den Topstars, die ja eh auf lange Jahre verpflichtet sind, da eben auch das wieder zusammenzubauen. Und das ist eine Qualität, die du natürlich in der Salary Cap Era haben musst, weil schauen wir halt auf Colorado, sollten die den Cup gewinnen oder egal was passiert, die werden Spieler verlieren aus dieser Mannschaft und die werden dann die gleiche Aufgabe wieder haben. Die verlieren natürlich keinen MacKinnon, Landeskog, Rantanen, Makar oder so, die sind alle da, aber das sind halt immer 4, 5 Spieler, die diesen Kern bilden.
Ja, aber Kadri, ne?
Ja, genau, Kadri oder, also du kannst nicht Kadri und Nichushkin, genau, du kannst nicht Kadri und Nichushkin halten zum Beispiel, das wird nicht funktionieren. Und dann brauchst du halt wieder einen, der das Gleiche abliefert. Und deswegen finde ich halt, also allein die Chance zu haben auf den Threepeat für die Lightning, was 40 Jahre nicht mehr passiert ist, 3 Cups hintereinander. Die Islanders ja Anfang der 80er Jahre mit den 4 Cups in Folge. Mhm. Überragend. Und auf der anderen Seite Colorado, ja, die über 20...
Kurzer Einschub dazu, ist das jetzt wegen Corona dann noch krasser oder eher leichter? Ich würde Leute sagen, das ist eine Fake-Saison, die letzten beiden gewesen. Ich bin ja fast der Meinung, dass man sagen kann, da zweimal zu gewinnen, ist vielleicht noch krasser.
Ja, und auch, also gerade diese... Also bei dieser Bubble-Saison bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil du natürlich einerseits sagen kannst, ich glaube, da hat schon Mannschaften gegeben, wo sich dann Spieler gedacht haben, okay, also Boston wäre zum Beispiel so ein Beispiel gewesen in dieser Bubble-Saison. Da kann ich mir vorstellen, im Hinterkopf, ganz, ganz hinten, dass du vielleicht da nicht mehr alles gibst, weil du weißt, du hast den Stanley Cup schon mal gewonnen und kommen Bubble-Familien weg und dann gehe ich den Schritt vielleicht nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es dann für eine Mannschaft ja umso schwieriger, diese Wochen zusammen zu bleiben und eben dann auf so viel zu verzichten und auch in leeren Stadien zu spielen, ganz, ganz komisch, und dann trotzdem das so durchzuziehen. Also ich weiß nicht, was da höher wiegt. Aber dann in dieser kompletten Phase eben die 2 Cups zu holen, weil das erste war eine Bubble-Saison, aber das zweite war auch noch eine Corona-Saison. Ja, das ist schon herausragend. Ob es jetzt, ich finde einfach diese Möglichkeit auf 3 hintereinander, finde ich einfach Wahnsinn. Allein schon das verglichen mit anderen Teams. Lars Marendorf hat ja vor dem Finale gefragt, was sind so die großen Dynastien jetzt auch, was natürlich schwierig ist, die Cap-Era zu vergleichen mit irgendwie 80er oder 90er Jahre oder dann noch weiter zurückgegangen, die Canadiens und so weiter. Aber das, was Tampa da jetzt macht aktuell, gehört da für mich schon all-time eigentlich sehr, sehr weit nach vorne.
Absolut, weil du darfst ja auch nicht nur vergessen, dass es, wenn sie gewinnen, nicht nur 3 Meisterschaften waren, sie waren ja auch nochmal im Finale, noch 2-3 Mal im Halbfinale. Ja, also das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, okay, die hatten jetzt 3 gute Jahre, sondern nee, die sind ja irgendwie seit 2015, 16 sind die ja richtig gut.
Genau.
Und dann sind sie 17 einmal nicht in die Playoffs gekommen, was natürlich für alle deutschen Eishockey-Fans schön war, weil dann die ganzen Stars alles zur WM kamen. Aber vorher und nachher immer ein absolutes Top-Team gewesen. Ne?
Genau, und diese eine Saison, klar, da sind sie in der ersten Runde dann gegen Columbus raus, aber da haben sie 62 Siege geholt und damit den Rekord der Red Wings Mitte der 90er. Und da gab es ja noch kein Salary Cap und das war ein absolutes Super-Team und in diesen Rekord haben sie eingestellt, was Siege in der Regular Season anbelangt. Also wenn man das auch noch mit dazu nimmt, einfach brutal einfach, finde ich richtig stark. Und das ist Tampa und auf der anderen Seite Colorado und das ist ja auch eine Wahnsinnsstory. Hat immer wieder gescheitert jetzt die letzten Jahre. Die Topspieler waren ja schon da. Gut, Makar ist dann ein bisschen später dazugekommen, aber der MacKinnon ist jetzt auch schon ein paar Jahre da und hat individuelle Auszeichnungen gewonnen, aber nicht den Stanley Cup. Das haben wir auch schon.
Gewinnt auch nicht mehr.
Den Salary Cup gewinnt das eigentlich auch nicht mehr. Ne? Aber das hatten wir jetzt auch schon öfter mal, ja. Capitals oder dann auch St. Louis Blues. Also bei den Capitals natürlich, ja, immer so das Drama, jetzt scheiden die schon wieder aus, obwohl sie eine super Regular Season gespielt haben und St. Louis ja sogar in einer Saison, also vom letzten Platz dann bis zum Stanley Cup. Also irgendwie scheint das so ein bisschen dazu zu gehören, das kann man ja schon lernen aus den Playoffs. Bei Tampa war es ja auch so mit dem Aus gegen die Blue Jackets. Du musst mal mindestens einmal ordentlich auf die Fresse fallen, bis du es dann schaffst. Und deswegen tippe ich auch nie auf so Mannschaften wie die Panthers vor den Playoffs. Auch wenn die noch so eine gute Regular Season gespielt haben, weil es eigentlich doch nicht vorkommt, dass eine Mannschaft einfach so, okay, jetzt sind wir gut, jetzt haben wir eine super Regular Season, jetzt marschieren wir durch. Wir sind zwar noch nie irgendwie ins Conference-Finale gekommen, aber jetzt marschieren wir durch. Bei den Oilers ist es genauso. Die müssen immer noch mal einen Schritt mehr. Und vielleicht verlieren sie dann mal ein Stanley Cup-Finale. Und bei den Avalanche ist es halt, ich meine, die waren seit 2002 nicht mehr im Halbfinale. So eine lange Zeit. Und
ja, dann, das ist krass.
Und jetzt haben sie die Chance auf den Cup und deswegen finde ich das einfach auch von der Geschichte einfach richtig gut. Das Finale sind zwei sehr gute Mannschaften.
Standort, ne? Ja, genau. Also ich meine, das ist zwar auch einer der neueren Clubs und natürlich für viele Nostalgiker ganz schlimm, dass sie ursprünglich die Quebec Nordiques waren und viele hätten die ja gern zurück. Und klar, es gab viel Kritik, auch sehr viel berechtigte Kritik an diesen ganzen Umzügen aus so kleineren Traditionsstandorten in große US-Metropolen. Aber ich glaube, dass Denver in Colorado, Rocky Mountains, dass dort Eishockey irgendwie gespielt werden kann. Ich glaube, da kann sich niemand drüber beschweren.
Gut, 3 Spiele rum, also in dem Moment, in dem wir sprechen, am Dienstagabend und wird kein Sweep und mal schauen, wie lang diese Finalserie zwischen Colorado
und... Ja, aber jetzt ist da genau die große Frage. Ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, Spiel 4 ist immer das Beste in der Playoff-Serie über 7 Spiele, weil es entweder immer nur 2-1 oder 3-0 stehen kann, also entweder ist es vorbei oder es ist mega spannend. Aber die große Frage ist, vor was stehen wir denn das eigentlich? Ist Colorado immer noch der klare Favorit, weil sie ja irgendwie schon über die gesamte Spielzeit bisher klar dominant sind? Das heißt, gewinnen sie jetzt irgendwie wieder und dann kannst du sagen, ja gut, dann haben sie irgendwie ein Spiel mehr ab dem zweiten, dritten nicht gut gespielt. Im Endeffekt führen sie dann 3-1, fahren nach Hause, holen das Ding dann zu Hause. Oder sagst du, naja gut, wenn Tampa jetzt diesen Schwung mitnimmt, und du hast ja auch ein bisschen gemerkt, finde ich, dass Colorado so ein bisschen angepisst war. Das war ja keine normale Niederlage. Es gibt ja schon die Ersten, die sagen, Colorado hat verlernt, wie es ist, ein Spiel zu verlieren. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wenn man mal guckt, wie viel die letzte Zeit gewonnen haben, ist es echt lang her, dass sie mal irgendwie beleidigt nachher in der Kabine saßen. Und deswegen ist jetzt die Frage, ist Tampa jetzt vielleicht sogar im Vorteil, weil sie halt natürlich auch diese Geschichte erzählen können, ja, wir wussten das von Anfang an, das ist doch gegen New York genauso gelaufen und gegen Toronto lagen wir ja auch schon zurück, wir wissen das, wir bleiben immer locker, wir werden nie nervös und unser Torwart kriegt auch 7 Stück, geht danach wieder rein, hält alles, aber euer Torwart, da haben wir ja von Anfang an alle gesagt, dass der gar nicht so gut ist. Also ich bin echt total gespannt, wie das jetzt so psychologisch läuft vor diesem Spiel. Also eigentlich können ja beide Mannschaften von sich behaupten, jetzt sind wir da, aber beide können doch irgendwie sagen, scheiße, irgendwie läuft es doch nicht so, wie wir uns das erhofft haben.
Ja, und aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Tampa sich jetzt den Ausgleich holt zu Hause und dann Colorado trotzdem wieder antwortet und mit 3-2 in Führung geht. Also ich glaube auch, selbst wenn Tampa ausgleichen würde, wird das Momentum noch nicht so weit auf deren Seite ziehen oder schwingen lassen oder wie auch immer fallen lassen, dass ich sie dann jetzt für die letzten Spiele dann Best of Three praktisch als Favoriten sehen würde bei einem 2-2.
Nee, aber dann ist es total 50-50 und jetzt aktuell
bei 2-2
bei 75-25 Nummer für Colorado.
Ich sag, bei 2-2 bin ich immer noch 60-40 für die Avalanche.
Ernsthaft? Ja. Boah, das ist hart. Ich meine, klar, die haben natürlich dann 2 Heimspiele, gebe ich dir recht, aber Boah, dann kommt Tampa mit so einem Rückenwind. Die können sich da wirklich hinstellen und sagen, so Leute, wir wissen das. Wir waren so oft im Finale, im Halbfinale. Ihr habt das alle noch nie erlebt. Und jetzt zeigen wir euch mal genau, wie es abgeht.
Lass uns noch eine Szene besprechen, die jetzt mit Eishockey nicht so viel zu tun hat, aber im Eishockey dauernd wieder vorkommt, damit wir noch ein bisschen ranten können. Dieser Crosscheck von Taves, den du jetzt gerade als besten Taves der Liga bezeichnet hast, der auch ein super Skater ist, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, aber dann Kucherov doch wieder von hinten in die Hüfte oder sonst was den Crosscheck fährt und nur diese eine Szene macht mich schon wieder wahnsinnig. Und das ist
ja,
halt einfach
zumal auch, ja auch in der Spielsituation, wo er zurückliegt, einen Hals hat. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie in der dritten Minute ist am 17. Spieltag, wo du sagst, ach scheiße, war vielleicht war nicht Absicht, sondern du weißt ja, er war gefrustet. Mhm. Und das macht das Ganze dann immer so.
Und es ist jetzt nicht die gleiche Szene wie Evander Kane gegen Nazem Kadri in der Serie davor, aber es ist also, weil es eben vielleicht von der Seite ein bisschen mehr ist und Kane noch mehr von hinten. Aber du weißt doch, dass das einfach auch Szenen sind, wo es Verletzungen geben kann. Und ich bin echt, ich kann mir nicht erklären, warum das nicht einfach noch mehr geahndet wird, solche Situationen. Weil es ist einfach auch feig, mit dem Schläger dann so zu arbeiten und den Gegner entweder halt wirklich, jetzt in dem Fall war es ja fast so eine Mischung aus Crosscheck und Slewfoot bei Kucherov, weil sie ihm dann unten noch also unten hat er die Beine und dann, also er hat ihm ja den Oberkörper dann über die Beine sozusagen gedrückt und und bei Kadri war es halt auch von hinten, die Aktion von Evander Kane gegen Nazem Kadri, es sind einfach, also und mir kann auch keiner erzählen, dass es im Eifer des Gefechts passiert, das muss einfach noch mehr klar rein in die Köpfe, dass du deinen Schläger einfach nicht in beide Hände nehmen darfst und einfach auf den Gegenspieler losgehen darfst, das ist, ich kapier's einfach nicht. Und bei Highstick heißt es immer, ja, jeder ist für seinen Schläger verantwortlich und wenn er so ein bisschen hochgeht, der und auch vielleicht beim Hochlupfen des gegnerischen Schlägers, gar nicht mit Absicht, dann gibt's sofort 2 Minuten und vielleicht mal 2+2, wenn der andere blutet und da fährst du halt von hinten bewusst einfach, weil du musst ja diesen Akt vollziehen, beide Hände an den Schläger zu bringen. Ja, und dann halt wirklich so, ja, beide Fäuste nach oben und den Crosscheck zu fahren. Und da ist das so einfach, ja, das ist einfach geduldet, ja, mein Gott, passiert halt, das ist halt ein kleiner Crosscheck, ja, mein Gott.
Ja, kann ich nichts ergänzen, hast du schön zusammengefasst.
Trophys werden vergeben und zwar in der Nacht von 21. auf 22. Juni. Die großen sind also natürlich, heute? Genau, das ist heute Nacht, ja. Also wenn ihr natürlich morgen hört, dann ist es für euch gestern oder halt letzte Nacht. Egal. Auf jeden Fall. Für die Calder Trophy natürlich nominiert mit Moritz Seider in Deutscher zusammen mit Michael Bunting und Travis Zegras. Hart, der MVP, entweder Austin Matthews.
Ja, stopp, du sagst jetzt, wer da gerade los ist. Wollen sich alle losziehen?
Ja, aber willst du bei der Calders bleiben? Okay.
Genau, also du sagst jetzt immer, wen würdest du wählen und wer wird gewinnen? Also manchmal kann es auch der gleiche sein, aber manchmal denkt man ja auch.
Ja, ich würde Moritz Seider wählen und Moritz Seider gewinnt das Ding auch. Die Call.
Glaube ich auch, wobei ich auch Argumente für die anderen beiden hätte. Ich meine, Zegras hat dann natürlich viel Spektakuläres gemacht, war am Ende nicht mehr so gut. Anaheim ist ja generell so ein bisschen abgestürzt. Bunting hat natürlich extrem stark gespielt. Die alte Diskussion, naja, er ist eigentlich viel älter, ist er ein richtiger Rookie? Schwierig. Natürlich ist er ein Rookie, wenn er den Regeln der NHL halt her ein Rookie ist, dann ist er einer. Ich finde aber trotzdem, also er wäre auf jeden Fall auch verdient, aber ich sage trotzdem, dass Seider es mehr verdient hat, finde ich, weil er in einer viel schwächeren Mannschaft war und nicht so gute Mitspieler hatte und auf einer schwierigen Position ist. Und generell ist mal schön, wenn ein Verteidiger das Ding gewinnt.
Genau, Verteidiger, also Rookie-Verteidiger und damit so einer Saison ist der Wahnsinn. Und Bunting, klar, hat er gut gescored, aber halt auch von seinen reinen Partnern dann profitiert. Da hat er auch eine gute Reihe.
Ja, aber da kannst du natürlich auch immer sagen, du musst auch da erstmal mitspielen können.
Das ist natürlich richtig.
Also mich kannst du da nicht hinstellen. Ich mache da keine 30 Tore, ne?
Nee, 30 nicht. Nee, aber so eins vielleicht irgendwie, wenn sie dich mal anschießen. Ja, wenn sie dich mal anschießen. Ja. Dann. Und Zegras natürlich mega spektakulär auch und sicherlich auch über Jahre hinweg ein Spieler, der die Liga prägen wird, auch mit seinen tollen Lacrosse-Toren, die einfach sensationell sind. Ich mag diese. aber also jetzt bei Seider ist es bei mir tatsächlich nicht nur einfach, weil ich denke, es wäre geil, wenn ein deutscher junger Verteidiger diese Trophy gewinnen würde, sondern was der gemacht hat bei einem, wie du gesagt hast, nicht ganz so guten Team als junger Verteidiger, dann so viel Verantwortung, 50 Punkte in der Saison. Richtig geil. Hat die Calder.
Ich meine, ganz jung ist Seider jetzt auch nicht mehr. Er ist jetzt kein 17-Jähriger mehr. Und er hat ja auch schon zweimal Rookie des Jahres gewonnen, in Deutschland und in Schweden. Das wäre auch geil. Das müsste man wissen. Das ist ja quasi der Triple Calder Club. Also glaubst du, irgendjemand hat schon mal in 3 verschiedenen Ligen Rookie des Jahres gewonnen?
Wäre eine Frage für natürlich, weiß nicht,
die Leute, die sich richtig auskennen.
3 verschiedenen Triple Calder Gold.
Triple also Calder, ich meine, AHL und NHL gab es bestimmt schon mal. Aber
ja, ja. Naja,
Rachel, egal. Rachel,
auf jeden kriegen. Fall, aber dann nochmal.
Ich auch gar nicht raffe, was der da in Schweden überhaupt gewonnen hat, weil irgendwann hieß es mal, der sei bester Jungprofi geworden, aber dann hieß es, bei Rookie des Jahres wäre ein anderer gewesen. Ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Okay, aber sag jetzt mal, in drei Profiligen dann. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt irgendwie OHL und dann AHL und dann NHL, das kann ich mir schon vorstellen, aber in drei Profiligen Rookie des Jahres, also dann in dem Fall DEL, SHL und eben NHL, weiß ich nicht, ob es, ne? Also das ist
plus
schon,
ja. Verteidiger, ja gut, der war nicht bester Jungprofi, der war generell bester Verteidiger des Turniers, ne, bei der WM.
Ja.
Egal, wir schweifen ab. Machen wir mal weiter hier mit Kollege Norris.
Für den besten Verteidiger nominiert Victor Hedman, Cale Makar, auch geil, dass da, ich glaube, zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder zwei Norris Trophy Finalisten im Finale auch gegeneinander spielen mit Hedman und Makar. Und Roman Josi ist der dritte.
Stopp, wer war der dritte?
Roman Josi.
Der Mann heißt Roman Josi.
Roman
Josi. Ich habe das geil gelernt, ja? Wenn ich das mal bitte. Danke.
Roman Josi.
Ja.
Ist für mich.
Können alle gewinnen, ne?
Ja, also für mich, also ich habe, also wer ich glaube, dass es dann doch Makar wird, weil.
Denkst du,
ja,
das ist eine Hauptrunde, ne?
Ja, klar, aber weil. Ja, der ist einfach der junge, immer noch junge Verteidiger, der so dieses moderne Verteidigerspiel verkörpert, der in so vielen Highlight-Clips drin ist. Das ist bei Hedman, der halt einfach noch ein bisschen mehr vielleicht Zwei-Wege-Verteidiger ist. Ja, wobei, Zwei-Wege, ich meine, das sind es ja eigentlich alle. Und Josi ist halt einfach so offensiv stark. Es gibt für alle drei Argumente, ich glaube, dass es Makar wird, weil der einfach noch ein bisschen shinier ist, würde ich sagen, als die anderen beiden.
Ja, glaube ich auch, weil das auch noch nie gewonnen hat.
Und halt auch kein Europäer ist, ne? Ist vielleicht auch nochmal
das. Ja. Also ich glaube doch, alle drei hätten es verdient. Josie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Hedman. Aber ich glaube auch Makar wird's machen. Weiter, Vezina.
Ja, genau. Die machen wir bloß, um die Namen kurz mal auszusprechen. Ja. Jacob Markstrom, Justus Saros und Igor Shesterkin. Ja, gut, brauchen wir nicht diskutieren.
Nee, die ersten beiden waren auch super, aber Shesterkin, was der halt für eine Saison spielt, ist ja nicht von dieser Welt. Natürlich wird er das Ding.
Das ist denn, die anderen beiden waren auch gut, Trophy. Die weiß ich nicht. Shesterkin, würdest du auch sagen, dass Shesterkin, dann springen wir gleich zu Hart, die Harts verdient hätte? Also, das ist die eine Sache. Und glaubst du, dass er sie gewinnt? Shesterkin nominiert mit Conor McDavid und Austin Matthews.
Also, verdient hätten sie alle drei, wenn es wirklich nach dieser, es kommt ja die alte Diskussion, geht es da um den besten Spieler oder geht es da um den wirklich wertvollsten? Also ich glaube, wenn du Matthews bei Toronto rausnimmst, McDavid bei Edmonton und Shesterkin bei New York, werden die Rangers am meisten leiden. Das hört sich bescheuert an, weil niemand will Matthews oder McDavid nicht in seinem Team haben, wenn er eigentlich zum Kader gehört. Aber wenn wir haben ja im Laufe der Saison häufiger mal gesagt, die Rangers sind so ein bisschen, eigentlich spielen sie besser, als sie eigentlich sind, weil sie haben sehr viel im Powerplay profitiert. Und was dieser Mann dieses Jahr irgendwie above expected oder was auch immer alles gehalten hat, das war ja unglaublich. Also er hat ja, die Zahl ist jetzt das Blaue, aber der hat ja wahrscheinlich 10 Spiele im Alleingang gewonnen. Und er war der Hauptgrund dafür, warum die Rangers so eine starke Saison gespielt haben. Was nicht heißt, dass McDavid oder Matthews schlecht waren. Ich würde es auch Matthews gönnen und wäre es auch für die Leafs, die ja nicht viele Einzeltrophäen in ihrer langen Historie gewonnen haben, wäre es auch was Historisches, wenn mal einer die Hart gewinnen würde mal wieder. Finde ich eine schöne Sache. Und auch McDavid hat es immer verdient, wenn man sieht, wie viel der gescored hat dieses Jahr und auch wie wichtig der für Edmonton ist. Aber trotzdem sage ich, Shesterkin, ist natürlich auch meine Torwartliebe.
Ja, also wenn wir es vom wirklich als most valuable player für sein Team nehmen, also der hat ja auch die Rangers ins Halbfinale geführt, die wären nie so weit gekommen, wenn sie nicht so einen überragenden Torwart gehabt hätten. Da gibt es eigentlich nur Argumente für Shesterkin. Aber ich finde, ich würde jetzt auch nochmal für Matthews einfach ein Argument machen, über 100 Punkte und eben diese 60 Tore, diese magische Grenze.
Sagen, 60 Tore
genau.
Sind halt auch mal echt
und
eine Marke,
eben,
ne?
Auch wenn es während der Saison war, auch 50 in 50, also nicht von Anfang der Saison weg, sondern aber 50 Tore in 50 Spielen geschossen. Auch wenn jetzt insgesamt so die Anzahl der Tore nach oben gegangen ist. Also ich würde tatsächlich in dieser Saison Austin Matthews dann geben, die MVP-Trophy, die Hart-Trophy.
Bei McDavid jetzt mit 123 Punkten auch nicht so schlecht war.
Ja,
ne? Also, ja, ist alles krass. Also alle drei werden in Ordnung, aber ich sag Shesterkin.
Und dann gibt es ja noch.
Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass er sie holt. Ich glaube, dass Matthews gewinnt. Aber ich, wenn, hätte ich eine Stimme, würde ich die Shesterkin geben.
Und dann gibt es ja noch eine Trophy, die mir total am Herzen liegt. Das ist die Selke-Trophy. Und wisst ihr alle, Anfang Juni schon vergeben.
An das ist so Patrice
Bergeron. Patrice Bergeron tatsächlich hat Davy zum.
Davy Selke-Trophy.
11 Spielzeiten in Folge nominiert. Und eben.
Ja, ich habe natürlich recht, die haben sie dieses Jahr schon vergeben.
Ja, ja, zum fünften Mal. Ja, zum fünften Mal Bergeron. Ja. Sag ich doch gerade. Ja. War du irgendwas anderes gedacht?
Nee, ich hast recht. Entschuldigung, mein Fehler.
Gut, dass man einen Podcast schneiden kann. Okay, das zum Finale in der NHL und natürlich auch zu den Trophies. Und dann haben wir. Ja, und ein unschönes Thema, Bernd, es ist ja vor ein paar Wochen schon wieder herausgekommen, dass es den nächsten Missbrauchsfall, muss man sagen, im kanadischen Eishockey gegeben hat, 2018. Haben soll, muss man immer noch sagen, ja, genau. Von Spielern, Spieler beteiligt, die 2018, Anfang 2018 bei den World Juniors auch mit dabei waren, dann war das im Rahmen eines Golfturniers, dass das passiert sein soll. Und als ich vor ein paar Wochen dann die Anschuldigungen da eben gelesen habe, da ist mir schon wieder richtig schlecht geworden. Also wirklich, also schlimmer Missbrauch einer Frau, die dann eben auch geklagt hat. Und jetzt hat es eine Anhörung gegeben, Bernd. Und ich habe so das Gefühl, dass es wieder so ist, wie es auch die letzten Male war, dass ja, einerseits so ein bisschen versucht wird, da Licht ins Dunkel zu bringen, aber trotzdem so gleichzeitig auch das Ganze so halb unter den Tisch gekehrt wird, oder? Ist das nur ein
Ja, Eindruck? Es ist ein bisschen anders als jetzt der Fall in Chicago, wo ja wirklich der Mensch, der dann zum Opfer wurde, da rausgekickt wurde und da eine regelrechte Omerta herrschte. Hockey Canada, was man denen zugutehalten muss, ist, sie haben relativ schnell reagiert. Sie haben die Polizei verständigt, als sie davon erfahren haben, noch direkt danach. Sie haben eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben bei einer Kanzlei aus Toronto. Das hört sich erstmal gut an und sie haben wohl so, wie man es auch hörte, gestern bei dieser Anhörung, das war eine Anhörung in einer politischen Kammer in Kanada, da war unter anderem der Sportminister und von vielen Parteien waren da anscheinend die Sportexperten oder die Missbrauchsexperten und Jugendexperten, wie auch immer, und haben dann da Fragen gestellt an halt den Vorstand quasi vom kanadischen Eishockeyverband. Und ja, auf manche Fragen konnten sie gut antworten, auf manche haben sie sich ziemlich reingeritten, teilweise auch blamiert. Wir wissen ja alle, wie höflich die Kanadier sind, da wurde immer noch alles bei jeder Frage und Danke und Bitte oder so, aber da gab es dann auch mal echt ein paar scharfe Worte und ein paar harte Fragen, muss man sagen. Und also, um das zusammenzufassen, sie haben am Anfang ein paar gute Sachen gemacht. Sie haben halt, wie gesagt, diese Untersuchung in Auftrag gegeben, sie haben jetzt nicht versucht, das direkt irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern haben gesagt, wir müssen das aufarbeiten. Aber daraus ist nie was geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingestellt, was wohl auch daran lag, muss man zur Wahrheit aber sagen, dass das Opfer, die Frau, wohl nicht aussagen wollte. Aber auch diese andere Untersuchung von dieser Kanzlei ist ins Leere gelaufen. Da ist jetzt nie irgendwie was sogar veröffentlicht oder abschließend irgendwie zusammengefasst worden. Und das sagen Beobachter und das sagen auch Politiker und Politikerinnen da gestern, liegt einfach daran, dass Hockey Canada diese Spieler nie dazu verpflichtet hat, an dieser Befragung oder dieser Untersuchung teilzunehmen. Sie haben es ihn quasi offen gelassen. Also es wurde dann gesagt, ja, wir haben gesagt, bitte nehmt da teil und so. Aber es gab keine Pflicht. Das heißt, es haben wohl relativ viele Spiele auch erst dann gar nicht dran teilgenommen. Und deshalb ist diese ganze Untersuchung natürlich wertlos, weil viele Leute einfach, die was wissen, schweigen, weil sie halt gar nicht erst befragt werden, weil sie niemand dazu drängt, dass sie befragt werden. Jetzt muss man natürlich sagen, rein juristisch ist das sauber. Es muss sich ja auch, sonst muss ja niemand selbst belasten oder seine Familienmitglieder oder sowas. Das ist ja auch vor deutschen Gerichten so, wenn ich richtig informiert bin, dass man die Aussage verweigern kann in bestimmten Fällen. Aber es geht ja vielleicht auch gar nicht darum, direkt juristische Konsequenzen anzudrohen. Aber bei Hockey Canada, das hat zum Beispiel Elliot Friedman heute im 32 Thoughts Podcast gesagt, Hockey Canada hätte ja zu den Spielern einfach sagen können, okay, ihr müsst nicht aussagen. Aber jeder, der nicht aussagt und nicht dabei hilft, diesen schlimmen Fall aufzuklären, der spielt nicht mehr bei uns. Und das ist halt wohl nicht geschehen. Und so gesehen konnten die Spieler sich denken, na gut, da ist irgendwie Scheiße gelaufen. Entweder war ich selbst dabei oder ich weiß davon. Und naja, ich muss dazu nichts sagen. Wir tun einfach so, als wäre nichts gesehen. Da ist zwar eine Untersuchung, aber der muss ich ja nicht teilnehmen. Ne? Und dann verläuft ihm Sande und dann war es das irgendwie so.
wenn wir uns den Kader anschauen von diesem Turnier 2018 World Juniors, da haben wir dabei Carter Hart im Tor, wir haben unter anderem Cale Makar in der Verteidigung, wir haben Drake Batherson im Sturm, wir haben Rob Thomas, also da sind nicht nur Spieler dabei, die jetzt in der NHL spielen, sondern die halt auch wirklich gute NHL-Spieler sind, bekannte NHL-Spieler sind. Und es war tatsächlich auch wieder so, dass zum Beispiel Rick Westhead dann auch ja versucht hat, wirklich auch die Agenten dieser Spieler dann eben anzufragen.
Du musst kurz sagen, wer Rick Westhead ist.
Also Rick Westhead ist ein Journalist, der damals in dem Missbrauchsskandal, der bei den Chicago Blackhawks ja auch das Interview dann geführt hat, oder?
Genau, mit Beach, genau.
Und genau, mit Beach. Und schreibt für Sports Network, CTV, früher für Toronto Star. Und ich habe so einen Eindruck, um diesen Missbrauchsfall Kyle Beach dann eben noch mehr in diese Richtung gegangen ist, noch mehr in Richtung investigativ. Und es ist tatsächlich auch so, dass du eben, ja, wenn es solche Leute nicht gäbe, die dann eben auch nochmal nachbohren und da dranbleiben, deswegen habe ich vorher gesagt, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dann würden solche Sachen vielleicht auch gar nicht so aufgedeckt werden. Und es ist ein extrem undankbarer Job, das zu machen, aber er macht's und bleibt dann halt eben auch dran und ist dann auch eben dann einer, der sich auch nicht abschütteln lässt, oder?
Genau, und er hat sich natürlich auch jetzt über die Arbeit in den letzten Jahren zu ganz vielen, nennen wir es mal kontroversen Themen, schon Berichte gemacht. Also auch so Sachen wie zum Beispiel, wie geht Ex-Spielern, die irgendwie verletzt waren, schwere Kopfverletzungen davon getragen haben oder irgendwie in die Medikamenten oder sonstige Drogen Missbrauch, die dann abgerutscht sind, solche Geschichten macht er auch. Also er macht keine Sportberichterstattung, also er macht schon Sportberichterstattung, aber immer solche Themen. Es ist halt Investigativreporter von TSN, macht Filme, schreibt Texte und alles Mögliche. Und der wird mittlerweile natürlich auch von Opfern von bestimmten Themen, die bisher noch nicht in der Öffentlichkeit sind, gezielt gesucht, damit er die Sachen in die Öffentlichkeit bringt. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das so jetzt auch mehr oder weniger gewesen sein, weil natürlich hat Hockey Canada am Anfang vor 4 Jahren erstmal ganz gute Schritte eingeleitet, aber als dann diese ganzen Sachen im Sande verlaufen sind, so hörte man es zugestern mit dieser Anhörung, die ich mir komplett gegeben habe vor dem Spiel gestern Abend, dass sie dann auch irgendwie vielleicht ganz froh waren, dass da nichts mehr rausgekommen ist, weil dann gab es halt keinen öffentlichen Skandal, sie mussten auch keine Entschädigung zahlen und alles mögliche sonstige juristischen Konsequenzen fürchten oder sowas, sei es irgendwelche Fördergelder, die dann nicht mehr fließen, was auch immer alles da möglich passieren kann. Und jetzt kam aber dann durch Rick Westhead ist das Thema erstmal wieder richtig auf den Tisch gekommen, ne? Weil er das halt dann groß gemacht hat und jetzt ist es halt ein Riesenthema in Kanada, ne? Weil es gibt ja nicht umsonst diese Anhörung, die dann live übertragen wurde mit großen, bekannten Politikern, also das auf Deutschland übertragen, muss man sich das mal vorstellen, als würde die Führungsspitze des Deutschen Fußballbundes da im Bundestag sitzen und würde da von führenden Politikern in Deutschland gegrillt werden, live im Fernsehen. Also diese Dimension hatte das gestern da in Kanada. Und das wird auch noch so weitergehen. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass sehr viele Spieler, du hast eben schon welche genannt, ich bin nicht ganz so sicher, ob wir den Namen nennen sollten, weil man weiß natürlich nicht, ob diese Leute damit involviert waren, nur weil sie Teil dieser Mannschaft waren. Es kann ja auch sein, dass die von nichts wissen, dass sie wirklich von gar nichts wissen. Das muss man ja jedem Einzelnen erstmal glauben. Auf jeden Fall sind da halt, sind das natürlich jetzt viele Leute, die erstens gedraftet wurden und zweitens teilweise auch jetzt Stars in der NHL sind. Deswegen hat die NHL jetzt selber angekündigt, dass sie die große Untersuchung startet und mit jedem einzelnen Spieler redet. Und da wird sich kein Spieler rauswinden können und sagen, nö, ich verweigere hier die Aussage. Also ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch groß werden, das Thema.
Also ich will auch nicht sagen, dass es das schlimmer macht. Es ist so schlimm genug, dass das Spieler sind, die man eben auch kennt, aber es sind einfach auch entweder jetzt schon Stars in der NHL dabei oder kommende Stars. Also es sind wirklich bekannte Namen, die da möglicherweise beteiligt gewesen sind, um das nochmal eben auch nochmal zu betonen. Und es ist halt grundsätzlich, also vor ein paar Tagen kam ja nochmal ein The Athletic-Artikel von Katie Strang, von Ian Mendes und Dan Robson mit dem Titel We Haven't Learned a Damn Thing. Sexual Violence is Embedded in Junior Hockey Culture. Also sind wir wieder beim Thema Eishockey Kultur und dass es eben ja keine Einzelfälle sind, sondern dass das tatsächlich einfach ein großes Problem ist und diese Fälle halt jetzt eben zutage treten, aber dass es ein grundsätzliches Problem ist, was einfach weiterhin verfolgt werden muss.
Genau, also grundsätzlich erstmal das Problem ist, diese ganzen Sachen existieren. Und das zweite Problem ist halt, dass immer noch nicht drüber gesprochen wird. Denn natürlich kann man irgendwie sagen, ja gut, ihr musstet ja nicht dran teilnehmen, dann war euch ja freigestellt, ob ihr aussagt. Aber selbst wenn es diese ganze Untersuchung gar nicht gegeben hätte, vielleicht wäre ja auch mal ein Spieler auf die Idee gekommen, von sich aus zu sagen, hör mal, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Selbst wenn das Thema gar nicht in der Öffentlichkeit ist und irgendwelche Stellen aufsucht und sagt, hör mal, da ist das und das passiert, das habe ich mitbekommen. Ne? Da muss man ja noch nicht mal selber beteiligt sein. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass sich jemand selber irgendwie belastet oder sowas. Aber mir kann ja keiner erzählen, dass wenn sowas passiert, da sollen ja bis zu 6 Spieler beteiligt gewesen sein, dass die anderen das nicht mitbekommen haben und dass zumindest nicht Einzelne das mitbekommen haben. Ich sage nicht alle, aber der eine oder andere wird das dann mitbekommen haben und dass alle schweigen und keiner sagt was, ne, das ist ja auch wieder sehr, sehr bezeichnend. Ja.
Wir kommen da natürlich jetzt nicht mehr in irgendwelche positiven Gefühle hinten raus, aber wir betonen es ja auch immer wieder, dass wir solche Dinge nicht gerne besprechen, aber auch weiterhin besprechen werden hier im Podcast bei Bissl Hockey. Eishockey ist sehr, sehr oft sehr schön, aber oft eben nicht so schön, wie in dem Fall.
So ist es.
Die NHL Playoffs gehen weiter mit Spiel 4 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. 2-1 Führung für die Colorado Avalanche. Kleiner Tipp noch, Herr Bernd, wer glaubst du zieht's? Ich sag Colorado.
Ich sage, es gewinnt der Spiel 4 gewinnt.
Das ist ein sehr weiser Tipp, aber ich sage selbst, ich lege noch einen drauf, selbst wie ich vorher gesagt habe, selbst wenn Tampa Spiel 4 gewinnt und es steht dann 2-2, denke ich, dass die Avalanche den Stanley Cup holen. Das ist meine Prognose.
Sag doch einfach, du sagst, der Spiel 5 gewinnt, der gewinnt.
Ja, weiß ich nicht, also wenn Colorado dann Spiel 5 verlieren sollte, ne,
wenn sie 3-1 verlieren. Spiel 5 verlieren, dann haben sie trotzdem nicht gewonnen. Genau, egal. Kriegen wir alles hin. Ja.
Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen eine schöne Eishockey-Woche und bis zum nächsten Mal. Ich bin Christoph Fetzer und vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Ich habe zu danken. Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.